Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, liebe Schweizerinnen und Schweizer, liebe Nichtschweizerinnen und Nichtschweizer, liebe Möchtegern-Schweizer, also all jene, die mit dem Gedanken spielen, sich dereinst in unserem wunderbaren Land einmal niederzulassen. Sie alle begrüße ich zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 1. August 2024. Der 1. August, unser nationaler Feiertag, der Geburtstag der Schweiz in den Augusttagen des Jahres 1291, hat diese unglaubliche, eigentlich unfassbare Erfolgs- und Entwicklungsgeschichte im Herzen, im Zentrum Europas ihren Anfang genommen. Und ich sende aus dem Kanton Tessin mit einem wunderbaren Sonnenuntergang. Das müssen Sie jetzt einfach mitnehmen, das müssen Sie aufnehmen. Das ist die südländische Schweiz, das ist die Italianità der Schweiz. Die gibt es eben auch. Die Schweiz, vermutlich eines der auf engstem Raum vielfältigsten Länder der Welt. Und die Schweiz ist ja auch so etwas wie das Vorbild für die Weltwoche. Wir möchten ja diese Vielfalt, die die Schweiz seit Hunderten von Jahren lebt, auch in unseren Zeitungsseiten abbilden. Die größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Bildfläche. Der Kanton Tessin ist für mich nicht einfach nur ein Ferienort, ein Sehnsuchtsort der speziellen Art, sondern der Kanton Tessin verkörpert für mich eben auch jene Qualitäten, die ich an der Schweiz immer wieder und stets aufs Neue faszinierend finde. Ich hatte die Gelegenheit, jetzt hier eine ganze Reihe von interessanten Terminen zu absolvieren mit Kunden der Weltwoche, mit Unternehmen, mit Wirtschaftsvertretern, mit Leuten, die aus Italien hierher gekommen sind und ihr Glück gemacht haben, sehr erfolgreich. Oder Deutsche, die sich zum Beispiel in Ascona niedergelassen haben. Das, was im Hintergrund funkelt und glänzt, das ist der Lago Maggiore, dieser majestätische See, der die Schweiz und Italien verbindet. Wie übrigens auch der Luganersee, der etwas schmucker, etwas intimer ist, aber die Tessiner Pracht hier entfaltet sich natürlich am Lago Maggiore auf eine ihr eigene, eben sehr majestätische Art und Weise. Locarno mit dem Filmfestival, Ascona, diese Kulturoase, dieses Saint-Tropez des Nordens oder eben des schweizerischen Südens. Übrigens sehr interessant, wie das jetzt wieder zulegt. Nach einer gewissen Bässe in den 2000er Jahren ist Ascona jetzt wieder ein Hotspot in der Schweiz. Sehr gut und auch durch eben die Initiativkraft und das Erfindungsvermögen der dort engagierten Unternehmer aus der ganzen Schweiz, aus der ganzen Welt, ist das wieder zu einer Blüte gebracht worden. Und der Kanton Tessin ist eben hochinteressant, eine Schweiz im Kleinen. Gelegen zwischen zwei großen, mächtigen Wirtschaftsräumen im Süden, die Lombardei, dieses Powerhouse der italienischen Industrie und der Dienstleistungen, natürlich bedrängt durch die schwere Währung Euro, aber nach wie vor von unglaublicher Schaffenskraft, und im Norden natürlich die ganze deutsche, deutsch-schweizerische wirtschaftliche, industrielle Entfaltung. Und die Frage, die die Tessiner immer wieder zu beantworten haben, beziehungsweise die Herausforderung, die sie immer wieder zu bestehen hatten, das ist gewissermaßen das Motto unserer aktuellen Weltwoche, Überleben in einer verrückten Welt. Überleben in einer verrückten Welt, immer wieder sich neu erfinden, einmal als Bankenplatz internationale Lorbeeren abholen, dann, nachdem die Amerikaner unser Bankgeheimnis zertrümmert haben, ist es etwas schwieriger geworden, aber neue Firmen, neue Unternehmer, neue innovative, junge, tatkräftige Leute sind hierher gefahren und haben die Lücke gefüllt. Das Tessin, ein Überlebenswunder, der Kanton Tessin, der sich ja immer von den schönsten Seiten präsentiert, eben auch gewissermaßen der Beweis für die zähe Willenskraft, der die Tessiner, aber ich denke doch auch die Schweizer, auszeichnet, in dieser sehr anspruchsvollen Welt zu bestehen, die Eigenarten zu bewahren und trotzdem in der Schweiz zu Hause zu bleiben. Hochinteressant, Der Kanton Tessin war ja lange ein Untertanengebiet der Urner, wurde dann von Napoleon besetzt, im Zuge der ganzen imperialen Auswallung von Frankreich herkommend, und zugeschlagen dann Italien. Aber nachdem es dann fertig war mit Napoleon, die ganze napoleonische Herrlichkeit, dieser faule Zauber verflogen war, haben sich die Tessiner entschieden, wieder der Schweiz beizutreten. Das ist hochinteressant, also nicht der Sprachgemeinschaft der Italienischen dort zu verbleiben, der gewissermaßen endgültig beizutreten. Nein, sie haben gesagt, wir kommen zurück in diese Eidgenossenschaft, wo wir zwar über Jahrhunderte gar nicht das freie Dasein hatten unter den Urnen, aber offensichtlich ein sehr gnädiges Regime. Und das zeigt, dass eben die Idee der Schweiz, der Mythos der Schweiz, die Freiheit der Schweiz, die Verfassung der Schweiz, letztlich die Idee, dass die Schweizer ihr Schicksal selber in die Hand nehmen, das ist das Verbindende, das ist die Konsensgrundlage. Das ist das, was unser Land im Innersten zusammenhält, die Selbstbestimmung, dass wir Schweizer uns für fähig erachten, dass wir uns zutrauen, selber unser Schicksal in die Hand zu nehmen. Das ist ganz etwas Wichtiges, das wir auf keinen Fall für selbstverständlich nehmen dürfen. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Grund dafür, warum es der Schweiz besser geht als anderen Ländern, weil natürlich die Schweiz, die Schweizer besser wissen, was ihnen frommt, was gut für sie ist, als wenn das irgendwo weit draußen in der EU, in irgendeinem Glaspalast für sie entschieden wird. Darüber habe ich am 1. August schon oft gesprochen, über die glorreichen Volksrechte, die wir uns da erkämpft haben, vor allem unsere Vorfahren. Nichts ist selbstverständlich, nichts ist ihnen geschenkt worden. Aber heute möchte ich aus aktuellem Anlass weniger über diese Volksrechte sprechen, sondern über ein anderes Thema, das eben auch zur Schweiz gehört und das wir an diesem 1. August unbedingt in Erinnerung rufen sollten. Ja, mehr noch ein Thema, das wir in unsere Herzen wieder einschließen müssen. Das gehört nämlich auch zur Schweiz. Die Rede ist von unserer immerwährenden, bewaffneten, umfassenden Neutralität. Für viele Menschen in der ganzen Welt ist die Schweiz das Monument der Neutralität. Das einzige Land, das in dieser konsequenten Form den Grundsatz gelebt hat, sich nicht in die fremden Händel einzumischen, sich draußen zu halten, keine Partei zu ergreifen und auch nicht den Schiedsrichter zu spielen über Gut und Böse in den internationalen Dingen. Das ist nicht eine Rolle, die uns zusteht, sozusagen der moralisch sich aufplusternde Zwerg, der gerne ein Riese sein möchte, aber im Grunde dann nur wie ein merkwürdiger Riesenzwerg anmutet, der schrille Töne von sich gibt, leider in unserer Politik keine Seltenheit, auch in den Medien. Die Neutralität, die Tugend des sich draußen Haltens, die Tugend auch der Bescheidenheit und der Offenheit. Die Neutralität ist etwas sehr Anspruchsvolles, meine Damen und Herren. In Friedenszeiten erinnert uns der Neutrale an die Möglichkeit des Krieges. Er hält sich nämlich von den sogenannten Friedensbündnissen fern, was die Friedensverbündeten gar nicht so gern haben. Sie fragen sich, ja, was ist denn das für ein Sonderling? Wieso macht er bei uns nicht mit? Wir sind doch das Friedensbündnis in Friedenszeiten. Man kann ja gar nicht gegen uns sein. Die Heilige Allianz. Was sind denn das für himmeltraurige Sonderlinge, diese Schweizer, dass sie da nicht mitmachen? Aus schweizerischer Sicht natürlich, weil wir wissen, weil unsere Vorfahren herausgefunden haben, dass eben auch die Friedensbündnisse, sobald sich da die Umstände ändern, sehr schnell zu Kriegsallianzen werden können. Also im Frieden erinnert uns der Neutrale an die Möglichkeit des Konflikts, des Krieges. Das macht ihn natürlich verdächtig. Und in Zeiten des Krieges umgekehrt, dann macht er beim Krieg nicht mit und erinnert an die Möglichkeit des Friedens, was ihn dann bei den Kriegsgurgeln, bei den Streithähnen wieder ins Zwielicht rückt. Aber das ist eben die Rolle, die außenpolitische Rolle der Schweiz zwischen allen Stühlen, aber stets bei sich selber. Und ein ganz wichtiger Punkt muss heute im Zusammenhang mit der Neutralität erinnert werden. Sie hören im Zusammenhang mit den Diskussionen, die wir haben über den Ukraine-Krieg, auch über die Neutralitätsinitiative von Christoph Blocher und seiner Organisation Pro Schweiz, dass doch diese Neutralität den Regierenden allzu rigide Fesseln anlege. So äußern sich viele Botschafter, Publizisten, Bundesräte. Das geht nicht. Die Neutralität hindert uns daran, eine flexible Außenpolitik zu betreiben. Meine Damen und Herren, wenn das gesagt wird, dann müssen wir doch vergegenwärtigen, dass die Neutralität niemals für die Regierenden erfunden worden ist, sondern für die Leute, für das Volk, und zwar mit der ausdrücklichen Absicht, den Regierenden Fesseln anzulegen, sie daran zu hindern, das Land, die Menschen, die hier leben, die Wirtschaft, dieses hochverwundbare zivilisatorische Geflecht, genannt Schweiz, dieses demokratische Gebilde der Selbstbestimmung, dieses Wunderwerk der politischen Evolution, dass man dieses Wahnsinnige, diesen Sonderfall, dieses eigentlich gar nicht Verständliche, was es im Grunde gar nicht geben kann, aber trotzdem gibt, dass sie das eben nicht leichtfertig in die Kriege der anderen hineinstürzen. Die Neutralität ist eine Fessel, ist ja eine Behinderung für die Politik. Darum jault die Politik am lautesten auf, wenn es darum geht, diese Neutralität eben verbindlich zu formulieren. Die Neutralität ist für uns, meine Damen und Herren, sie ist für unsere Kinder, sie ist für unser Land, sie ist nicht für die Mächtigen und sie ist nicht für die Regierenden gemacht. Für sie ist sie lästig, wie die direkte Demokratie. Das ist ja auch so eine Spaßbremse, die die Schweizer den Regierenden immer wieder in den Weg stellen. Aber die Volksrechte sind ja heute eigentlich nicht so sehr bestritten, außer wenn es darum geht, institutionelle Abkommen mit der Europäischen Union auszuknobeln. Die Neutralität hingegen, die muss stärker gestützt werden. Die Neutralität, die müssen wir wieder richtig verteidigen, weil sie unter dem großen moralischen Druck, der aufgrund dieser verrückten Zeit, in der wir leben, auch auf die Schweiz hier ausgeübt wird, dass da diese Neutralität einen schwierigeren Stand bekommen hat. Die gute Nachricht ist, den Druck von außen können Sie vergessen. Weder die EU noch die Amerikaner noch sonst jemand kann uns die Neutralität ausreden oder uns in dieser Hinsicht gefährlich werden. Das können nur wir Schweizer, wenn wir selber den Glauben an die Schweiz und den Willen zur Schweiz verlieren. Und mit der Neutralität ist es auch so. Ich glaube, nach meinen Beobachtungen, und ich bin jetzt ziemlich intensiv in der Welt herumgereist, habe ich folgende Beobachtung gemacht. Die Anerkennung für die Schweiz, für ihre Neutralität, obwohl diese Neutralität von unserem Bundesrat schon teilweise außer Kraft gesetzt worden ist, diese Anerkennung ist groß. Und selbst in Russland, wo sie jetzt sehr enttäuscht sind über die Schweiz, dass sie da diese Wirtschaftskriegsmaßnahmen übernommen hat, dass sie sich da dermaßen hat einspannen lassen, selbst dort hat man die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Und in China, in anderen Ländern sowieso nicht. Also die Schweiz ist in kriegerischen Zeiten, wenn sie sich wieder durchringt, eine neutrale Schweiz zu sein, so etwas auch wie ein Hoffnungsschimmer für die Welt. Ich will das nicht zu hoch hängen. Ich will mir darauf nichts einbilden. Wir dürfen das nicht zum Schwimmabzeichen uns jetzt anheften. Aber es ist vielleicht etwas, was nicht schadet, darauf hinzuweisen, in der heutigen etwas neutralitätsverdrossenen Zeit in der Schweiz. Und das Zweite, was ich beobachte innerhalb unseres Landes, vor allem auch mit Leuten, die aus dem Ausland in die Schweiz gereist sind, gerade in meinen Diskussionen jetzt wieder im Tessin, es verändert sich etwas. Das Bewusstsein für die Neutralität, die Wertschätzung für die Neutralität ist im Zunehmen begriffen. Sie ist vielleicht im Bundeshaus noch etwas unterentwickelt, aber da darf man auch nicht zu sehr verzagen. Die Politiker, ich war ja selber einer, sind im Grunde permanent überfordert, aber sie müssen immer so tun, als hätten sie alles im Griff. Und die Politiker sind auch gepeitscht von den Medien und die Medien sind vom Moralismus angekränkelt. Die sehen alles nur noch in Schwarz-Weiß-Kategorien, weil das einfacher ist, als einen Sachverhalt etwas solide zu analysieren. Und deshalb auch da dürfen Sie den Stab noch nicht über den Politikern brechen. es ist sozusagen in der Natur des Systems, dass Politiker den Kompass oder die Bodenhaftung verlieren können. Aber etwas darf nicht passieren, meine Damen und Herren, dass wir Schweizer den Kompass verlieren, dass uns die Orientierung abhanden kommt, dass wir vergessen, was die Schweiz ist und dass die Schweiz eben neutral ist oder keine Schweiz mehr ist. Ich bin zuversichtlich, dass wir den Weg zurück zur umfassenden, zur immerwährenden und zur bewaffneten Neutralität finden werden. Und ich kann Ihnen versprechen, dass ich als Publizist, der ja eine große Meinungsvielfalt in der Weltwoche ganz bewusst zulasse, auch in Neutralitätsdingen, können bei uns selbstverständlich auch jene schreiben, die ganz anderer Meinung sind als ich. Aber ich für meinen Teil als Chefredaktor, ich werde mich für diese Neutralität einsetzen. Aus Überzeugung, weil sie eben die Schweiz über all diese Jahrhunderte, auch in diesem Wahnsinn der Kriege, der nicht enden wollenden Kriege in Europa, letztlich gerettet hat. Wir sind heute im Kanton Tessin. Ich könnte auch in der Watt stehen, in der französischsprachigen Schweiz, in der deutschsprachigen Schweiz. Und unser wunderschönes Land hätte es in der Geschichte immer wieder zerrissen, von innen wie von außen, wenn es nicht neutral geblieben wäre. Da können Sie die Geschichte zurückblättern bis ins 17. Jahrhundert, vermutlich noch viel weiter zurück, aber im 17. Jahrhundert die konfessionellen Bürgerkriege zwischen den Protestanten und den Katholiken. Es war dieses noch nicht kodifizierte Neutralitätsbewusstsein, das die Schweizer davor bewahrt hat, ihre Eidgenossenschaft in diesen Hexenkessel der konfessionellen Bürgerkriege hineinzustürzen. Man hat am Schluss sich auf dieser ja neutralen, toleranten und auch realistischen Überlebensformel wieder einigen können. Nehmen Sie das 19. Jahrhundert, da verdanken wir es nicht zuletzt dem Werben des russischen Zaren Alexander, inspiriert von seinem Hauslehrer Lahar, und eine mysteriöse Frau aus der Schweiz soll da auch noch eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber egal, dem russischen Zaren verdanken wir einen wesentlichen Teil, dass diese Neutralität 1815 nach den Napoleonischen Kriegen verbrieft werden konnte in ihrer ja letztlich heutigen modernen Form bei allen Abwandlungen, die es gegeben hat. Schauen Sie sich den Ersten Weltkrieg an, den Zweiten Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg wollte die französischsprachige Schweiz mit den Franzosen zusammen gegen die Deutschen kämpfen und die deutschsprachige Schweiz hatte gewisse Affinitäten zu den Deutschen. Auch da hätte es eine nicht neutrale Schweiz zerrissen. Und im Zweiten Weltkrieg, damals standen die Eliten der Schweiz felsenfest hinter unserer Neutralität und haben so zusammen mit der Schweizer Armee und einer pragmatischen, vernünftigen, realitätsbezogenen Politik, die wir nicht verklären wollen. In diesen finsteren Zeiten haben sich alle eine nicht so saubere Weste geholt, auch die, die wie die Schweiz nicht so direkt am Ganzen beteiligt gewesen sind, aber sie haben es geschafft, unser Land zu retten, unser Land nach vorne zu bringen. Und daran müssen wir uns auch in heutigen Zeiten erinnern, an diese historischen Leistungen der Neutralität, ohne die es unser Land nicht mehr geben würde. Und ein letzter Gedanke sei hier noch erlaubt bei dieser improvisierten 1. August-Rede. Am Rande übrigens einer sehr intensiv befahrenen Straße. Ich habe das ganz bewusst gewählt, denn das zeigt Ihnen, dass der Kanton Tessin einfach nicht diese reine Idylle ist, sozusagen dieses Freiluftmuseum für Touristen, sondern dass hier eben auch in dieser Sommerszeit ein intensiver, reger Verkehr herrscht, der eben nicht nur touristisch bedingt ist, sondern eben auch wirtschaftlich. Und der Kanton Tessin, das muss man ganz zum Schluss noch einmal als große historische Leistung würdigen. Es war nicht zuletzt ein Politiker aus dem Kanton Tessin, der die Neutralität in der Schweiz 1938 vor dem großen Weltenbrand zurückgeführt hat. Es war der Bundesrat Giuseppe Motta von der FDP, wenn ich richtig informiert bin, bitte behaften Sie mich nicht, schlagen Sie es mir um die Ohren, wenn ich es falsch erinnere. Motta, der Bundesrat, er war der Tessiner, der die Neutralität teilweise preisgegeben hat, indem er die Schweiz als Außenminister in den Völkerbund, in die damalige UNO geführt hat, aber nach dem Scheitern des Völkerbunds, nach dem Einmarsch von Mussolini in Abessinien und sich da die Kriegswolken am Horizont verdüsterten, da hatte Motta auch die Größe, die Schweiz wieder zurückzuführen zur Neutralität, aus dem Völkerbund auszutreten und mit dieser Weichenstellung die Schweiz im Grunde zu retten. Und man war damals gottenfroh, dass der Tessiner Bundesrat die Schweiz wieder zu einem neutralen Land gemacht hat, buchstäblich in letzter Sekunde. Sie können sich vorstellen, warum ich hier mit einer gewissen Emphase einen Tessiner Bundesrat erwähne. Motta, wir haben auch heute wieder einen Tessiner Außenminister, den ich schon oft kritisiert habe, den ich in vielerlei Hinsicht schätze, der in der neuen Weltwoche zum Rücktritt aufgefordert wird vom früheren Spitzendiplomaten Georges Martin. Und ich möchte hier Herrn Bundesrat Gassis nicht den Rücktritt nahelegen, aber ich möchte ihm seinen Tessiner Kantonslandsmann Motta ans Herz legen. Und ich hoffe und ich vertraue darauf, dass auch Ignazio Cassis, unser Tessiner Bundesrat, nach seinen neutralitätspolitischen Verwirrungen und Irrungen irgendwann von der Erkenntnis wieder gestreift wird, wie wichtig diese Neutralität für die Schweiz ist. Und ich wünsche mir, ich wünsche Bundesrat Cassis und ich wünsche der Schweiz, dass er die Kraft und die Weisheit aufbringen möge, um hier seinen Kurs zu ändern und die Neutralität in ihrer klassischen schweizerischen Form zurückzubringen. Und wenn er es nicht macht, meine Damen und Herren, ist das auch kein Weltuntergang. Dann haben wir ja die Gelegenheit, die Neutralitätsinitiative anzunehmen und unseren orientierungslosen, kopflosen und manchmal überforderten, so überfordert wie wir alle, unseren Politikern da etwas auf die Sprünge zu helfen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen 1. August im Kreis Ihrer Freunde, im Kreis der Familie, das Bratwurstfest der nationalen Erbauung im Zeichen und im Geiste der Neutralität, eine jener zentralen Überlebenstugenden der Schweiz, die meines Erachtens auch heute in dieser Welt etwas vom Wichtigsten sind, was man wieder zurück ins Zentrum der Diskussionen stellen sollte. Wir brauchen mehr Schweiz, wir brauchen mehr Neutralität und wir freuen uns über den 1. August. Einen schönen Geburtstag, einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Ich melde mich zurück.